Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Ja, herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. In unserer Miniserie zum Gesundheitssystem erkunden wir, wie Wandel in einem besonders komplexen Umfeld gelingen kann. Heute spreche ich mit Dr. Linda Rasche, Geschäftsführerin der Asklepios Nordseeklinik Westland auf Sylt, einem Standort, der ein Akutkrankenhaus, eine Rehabilitationsklinik und ein medizinisches Versorgungszentrum auf einem Gelände vereint. Sie trägt die Verantwortung für die Leistung dieser Bereiche, die Leitung dieser Bereiche, inklusive der Verwaltung, der strategischen Ausrichtung und der Qualitätssicherung an diesem einzigartigen Inselstandort. Und ja, wir sprechen, wie Veränderungsprozesse in einem sehr komplexen medizinischen Umfeld gelingen kann, gerade auch in einer Klinik in privater Trägerschaft. Wie gestaltet sich das konkret und welche Bedeutung dabei Führung, Teamkultur, Digitalisierung und Organisation spielen? Besonders einem Standort ja mit besonderen Anforderungen wie Sylt. Linda, herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du da bist.
Hallo Christoph, zunächst einmal herzlichen Dank für deine Einladung und ich fühle mich sehr geehrt, dabei sein zu dürfen und meine Perspektive zu dieser Thematik einzubringen.
Ja, perfekt, großartig. Ja, und ich bin auch schon total gespannt, so wie wir die einzelnen Bereiche oder wie du vor allem die einzelnen Bereiche so betrachtest aus deiner Praxis. Und ich möchte mit der Frage starten, diese Klinik auf Sylt, also diese Dreierkonstellation aus auf der einen Seite Akutkrankenhaus, dann auch noch eine Rehabilitationsklinik und noch ein medizinisches Versorgungszentrum, also drei Bereiche auf einmal. Und ist da sozusagen auch das besonders, also Veränderungsmanagement hinzubekommen, gerade sozusagen bei dieser Situation, dass das irgendwie ja einmal drei Bereiche sind und gleichzeitig das auch auf einer Insel ist?
Ja, ich fange einmal bei der Insellage an, weil es schon so ist, dass Sylt ein besonders schöner Fleck Erde ist und auch nicht umsonst viele Menschen anzieht. Wir haben die Besonderheit, dass wir von allen Seiten von Wasser umgeben sind und trotzdem ja auch hier oben eine Art Ruhepol haben und ja ein recht breites Angebot, sei es gastronomisch, auch in Bezug auf die Möglichkeiten, Wassersport zu treiben, und Ähnliches. Und wir haben so viele Extreme hier oben. Also der Ort ist geprägt vom Tourismus. Mhm. Und wir haben zu unterschiedlichen Jahreszeiten sehr unterschiedlich viele Menschen auf der Insel selbst. Und das schlägt sich auch nieder in unserer Branche letztlich. Im Krankenhaus spüren wir das auch. Also wir haben, du hast es eingangs schon erwähnt, einmal die Reha-Klinik, da machen sich diese saisonalen Schwankungen gar nicht so stark bemerkbar. Wir haben ganzjährig eine recht hohe Belegung, sind da sehr stabil aufgestellt. Wenn ich mir jetzt aber einmal den Akutbereich rausziehe und gesondert betrachte, da schlagen sich die saisonalen Schwankungen doch sehr deutlich nieder, weil wir im Winter einfach sehr wenige Menschen auf der Insel haben und im Sommer wiederum durch die Touristen teilweise das Zehnfache an Menschen hier vor Ort, die versorgt werden müssen. Das heißt, mehr Menschen gleich mehr Patienten, weil sie sich auch Verletzungen zuziehen, seien es Muschelschnittverletzungen, Bikestürze etc. Und darauf stellen wir uns letztlich auch ein, organisatorisch, personell, das gilt es abzubilden.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da man dann auch gerade, wenn du Veränderung initiieren möchtest, einfach auch diese Regionalität plus auch diese unterschiedlichen Zeiten sozusagen der Anfrage berücksichtigen muss. Und du bist ja, das weiß ich ja auch schon, ja einige Jahre auf der Insel und hast auch schon viele Veränderungen erlebt und auch initiiert. Und wenn du dir so die letzten Jahre mal ansiehst, welche Veränderungen waren für dich persönlich denn so am prägendsten?
Aber erstmal, so lange bin ich noch gar nicht hier, sind jetzt in Summe 2 Jahre. Und die prägendste persönliche Veränderung war sicherlich, überhaupt vom Festland auf die Insel zu ziehen und dann weg von einem Maximalversorger hin zu einem Standort, der eben diese drei Bereiche vereint, akut, Medizin, Reha-Klinik, dann noch das ambulante Angebot im Rahmen des medizinischen Versorgungszentrums. Und was mir anfangs noch nicht so bewusst war, das war die Tatsache, dass wir nicht nur in der Krankenversorgung die Veränderungen und die regionalen Besonderheiten mit berücksichtigen müssen, sondern in vielerlei Hinsicht auch in Bezug auf die Unterstützungsprozesse.
Ja.
Man denkt, Krankenversorgung ist dann nur das Krankenhaus und die Versorgung am Patienten selbst. Aber wir haben ja ganz viele Prozesse wie die Wäscheversorgung. Wir haben die Speiseversorgung und da gilt es eben, die ja doch anderen Transportmöglichkeiten und die Logistik zu berücksichtigen. Und wenn wir in dem Bereich Veränderungen anstoßen, dann gestaltet sich das anders, als ich es bisher gewohnt war.
Wie würdest du das beschreiben? Also, oder auch die Frage, wie bist du mit den Veränderungen sozusagen umgegangen? Also wie war es für dich persönlich, einmal vom Festland auf die Insel zu ziehen und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, dass man da eine besondere Rahmung hat, wenn man neue Prozesse initiiert, die man berücksichtigen muss? Wie geht das?
Also ich fange mal mit einer Veränderung an, die für mich doch sehr prägend war. Und zwar die Besonderheit, dass wir so unsichtbare Mauern teilweise haben. Durch die verschiedenen Bereiche, die für sich genommen auch alleine funktionieren können. Das führt teilweise dazu, dass die Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen, ihren Bereich betrachten, aber nicht als Gesamtstandort denken.
Ja.
Mein Ziel ist es selbstverständlich, ich bin für alle drei Bereiche verantwortlich, dass ich das zusammenführe. Und du hast uns Ende letzten Jahres bei einem Teil dieser Reise begleitet. Und zwar hatten wir einen Strategie-Workshop, wo es darum ging, auch diese unsichtbaren Mauern einmal einzureißen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass wir alle dasselbe Ziel verfolgen. Und wir haben da so ein kleines Experiment unternommen, weil, ich hatte es eben schon angesprochen, es geht eben nicht nur um die Patientenversorgung, sondern es gehört noch viel mehr dazu. Und zwar auch die Unterstützungsprozesse. Und wir haben dann alle Akteure an einen Tisch geholt, beziehungsweise in Gruppen gepackt und haben Themen bearbeitet, die teilweise über das eigene Berufsfeld hinausgingen. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch die medizinische Strategie mit Bereichsleitern aus den Servicebetrieben besprochen, wo ich eingangs nicht sicher war, wie das funktionieren. Fühlen sich dann diejenigen, die eigentlich tagtäglich damit zu tun haben, etwas in ihrer Autonomie, soll ich sagen, gestört? Und das war ja für mich eine sehr besondere Erfahrung.
Genau, magst du das ein Stück weit teilen, was so das Besondere dann war, also was du da beobachtet hast? Ich war ja auch vor Ort und ich fand das auch ganz spannend zu beobachten. Aber was hast du so mitgebracht oder mitgenommen aus dieser Situation? Und ich würde vielleicht die Frage noch so ein Stück weit erweitern. Da gab es dann sozusagen ein Zusammentreffen, wo wir mit in neuer Konstellation über die strategische Ausrichtung gesprochen haben. Und was hat sich für dich bewährt, so in der nachhaltigen Implementierung dessen, was wir uns da vorgenommen haben? Also wie ist so was ist für dich wichtig, um da auch eine Nachhaltigkeit in diesen Prozess hineinzubekommen?
Also letztlich haben wir einen Rahmen geschaffen, in dem man sehr offen sprechen konnte und in dem jeder seine eigene Perspektive mit einbringen durfte. Ohne dass man gesagt hat, das ist jetzt richtig oder falsch, das ist unpassend, sondern es ging darum, diese Unterschiedlichkeit einmal zuzulassen und sich zunutze zu machen. Das hat meines Erachtens gut funktioniert. Was haben wir noch getan? Wir haben keine Lösung vorgegeben, sondern wir haben die Lösung aus den Gruppen heraus erarbeiten lassen. Im Sinne von, ihr dürft selber für den Standort mitbestimmen, wie die strategische Ausrichtung sein soll. Mhm. Und ihr seid eben auch in der Verantwortung. Ihr seid Teil des Gesamtkonstrukts und auch Teil der Strategie. Mhm. Und die liegt bei euch und nicht in einer Person, sagen, durch die Führung von oben übergestülpt, sondern ihr erarbeitet die mit. Und ich glaube, das ist letztlich auch ein Stück weit das Rezept, was dann zum Erfolg führt, um nachhaltige Lösungen zu implementieren, weil die mitgetragen werden von den Mitarbeitern.
Ja, genau, also so die Beteiligung zu erhöhen in dem Prozess. Das glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Hebel, um so die Nachhaltigkeit und auch so ein Stück weit die Akzeptanz der anstehenden Veränderung besser zu verstehen und auch besser anzunehmen. Und wenn du dir das mal ansiehst, ich habe dich auch so erlebt als eine Person, die durchaus lustvoll in Veränderung ist. Und das sieht man auch so ein Stück weit an deinem Karriereweg, dass du ganz unterschiedliche Stationen erlebt hast und immer wieder mit Freude in die nächste Station gegangen bist. Und da würde ich gerne auch nochmal drauf gucken, so das Thema persönlicher Umgang mit Veränderung. Wie gelingt dir das? Und was kann man vielleicht auch so ein Stück weit darüber ableiten, was man ein Stück weit vielleicht auch beachten sollte, wenn man in so Veränderungsprozesse hineingeht, weil du das ja in deinem beruflichen Kontext ja schon sehr toll machst und meisterst. Was kannst du da sozusagen für dich ableiten und was können wir da vielleicht auch dem Hörer oder der Hörerin schenken?
Also es ist sicherlich korrekt, dass ich gerne Veränderungen mag. Ich habe Spaß daran. Und gleichzeitig muss ich mir immer wieder die Frage stellen, geht es meinem Gegenüber genauso? Und wenn ich Veränderungen anstoße, glaube ich, geht das Ganze auch häufig mit Befürchtungen oder Ängsten einher, die für mich vielleicht gar nicht, also anfangs gar nicht so klar auf der Hand liegen, wo diese Befürchtungen da sind. Und im ersten Schritt geht es mir darum, dass ich erstmal ein Verständnis aufbaue. Worin liegt denn überhaupt die Befürchtung? Weil diese Befürchtung führt ja dann häufig dazu, dass Widerstände entstehen. Die will ich erst gar nicht entstehen lassen. Das heißt, ich gehe erstmal rein, fühle nach, was bedeutet diese Veränderung denn für mein Gegenüber und wen betrifft es überhaupt? Also was steckt dahinter? Und im nächsten Schritt kommuniziere ich möglichst offen und klar, was ich denke, was diese Veränderung bringen wird. Und ich glaube, dass positive Veränderungen eine größere Akzeptanz mit sich bringen als negative. Und wenn ich diese Befürchtung von vornherein ausräumen kann, dann habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die Veränderung auch von allen mitgegangen wird. Der Fehler, den ich zumindest zu Beginn meiner Laufbahn auch häufig gemacht habe, war, dass ich dachte, es ist ein Selbstgänger. Für mich war es klar, es ist eigentlich alles positiv. Und so im Hintergrund hat es dann rumort und ich habe es gar nicht mitbekommen, weil ich eingangs nicht nachgefragt habe oder weil ich gar nicht wusste, wer davon noch betroffen sein wird. Die Prozesse oder die Auswirkungen, die sind doch meistens noch also betreffen mehr Personen, als man denkt. Und selbst wenn ich eine Veränderung auf der Führungsebene kommuniziere, heißt das nicht gleichzeitig, dass ich damit eine Durchdringung hergestellt habe.
Ja.
Das ist so ein Schlagwort. Also mir geht es darum, dass ich immer wieder auch darauf hinweise, bitte nehmt eure Mitarbeiter, eure Kolleginnen auch mit in die Thematik, dass sie wissen, was da kommt. Und nur wenn ich die komplette Durchdringung erziele, kann ich auch sicher sein, dass es gelingen wird.
Ja, das ist auch, glaube ich, auch eine ganz spannende Geschichte, nämlich dieser Dreiklang aus Führung, Kommunikation und auch so ein Stück weit Teamkultur. Wenn du auf deinen Wirkbereich mal schaust, wie hängen diese drei Sachen für dich zusammen? Also wie wichtig ist Führung? Oder welche Art von Führung ist gerade in Veränderungsprozessen wichtig? Welche Art und Intensität von Kommunikation ist entscheidend, damit es nachhaltig sich sozusagen verfestigt, den Weg, den man eingeschlagen hat? Und auch die Integration von Teams und auch Teamstrukturen im Veränderungsprozess. Wie würdest du das für dich betrachten? Welche Bedeutung haben diese einzelnen Bereiche für ein gelingendes Veränderungsmanagement?
Ich würde sagen, mit der Kommunikation steht und fällt das Ganze. Also ob die Veränderung gelingen wird. Und Führung bedeutet für mich in dem Kontext erstmal den Rahmen zu schaffen, dass offen kommuniziert werden kann. Führung bedeutet für mich nicht, dass ich von oben herab alles runter delegiere, diktiere, sondern ja letztlich dieses Framing, also den Rahmen schaffen, die Perspektiven zulassen und am Ende gilt es natürlich trotzdem dann eine Entscheidung zu treffen. Eine komplett demokratische Abstimmung gibt es selten, weil es eben auch gewisse Rahmenbedingungen gibt, die es einzuhalten gilt. Aber nachdem einmal alle Perspektiven mit in den Ring geworfen wurden, kommt es dann zu der Entscheidung. Und wenn für alle klar ist, warum die so oder so getroffen wurde, glaube ich, ist es auch leichter, eine Akzeptanz herzustellen.
Genau. Bei den Mitarbeitenden, du hattest das ja auch gerade schon gesagt, so dieses Thema Durchdringung der Entscheidung. Wie kann man das irgendwie sicherstellen oder wie machst du es in deinem Kontext, dass quasi auf allen Ebenen dann sichtbar wird, warum bestimmte Entscheidungen gefallen worden sind und warum man diesen neuen Weg quasi in der Veränderung beschreitet?
Jetzt muss man nochmal differenzieren. Wir haben ja auch ganz viele Dinge, die werden durch einen gesetzlichen Rahmen an Veränderungen angestoßen. Wir haben jetzt beispielsweise die Krankenhausreform. Da habe ich gar keine Möglichkeit zu erklären, wieso, weshalb, warum, sondern das ist dann einfach so. Und da gilt es zu kommunizieren, zu welchem Zeitpunkt, wer ist beteiligt, aber da ist es schon relativ klar und da kommt man auch nicht drum herum. Da geht es eher darum, die Mitarbeiter bei Laune zu halten, weil alles führt, oder vieles führt zu einem bürokratischen Mehraufwand. Also wir haben eher einen Bürokratieaufbau und da kann ich teilweise auch verstehen, dass es da Widerstände gibt. Und wir versuchen dann eher eine Lösung zu finden, wie wir das im Rahmen halten. Und dann gibt es wiederum Veränderungen, wo wir sagen, wir möchten ein besseres Ergebnis erzielen oder wir wollen für den Patienten einfach das bestmögliche Setting. Dahinter steckt ja auch die Frage, warum tue ich etwas? Und sobald das klar ist, das heißt auch nochmal dieses Bewusstsein hergestellt wurde, warum ändern wir jetzt eine organisatorische Struktur oder einen Prozess? Und es ist allen Beteiligten klar, dass wir am Ende eine Verbesserung haben oder für den Patienten eben eine sichere Lösung, einen sauberen Prozess, dann habe ich da auch keine Widerstände oder Ähnliches in der Regel.
Ich glaube, das ist ja so ein Produkt, was du berichtest aus deiner Berufserfahrung, die du im Jahr einfach sammeln konntest. Vielleicht da würde ich nochmal drauf fokussieren, so Widerstände und Umgang mit Widerständen. Was würdest du sagen, hat sich positiv bewährt, um Widerstände möglichst gering zu halten oder Widerstände möglichst ja nachhaltig auch zu lösen oder denen zu begegnen? Und genau, was kannst du da teilen so ein Stück weit? Was ist da wichtig, wenn Widerstände gegenüber Veränderungen aufkommen, wie man sich sozusagen dem gegenüber am besten bewegen kann?
Ich erinnere mich einmal zurück an eine Situation oder eine Thematik, die ich geerbt habe, als ich angefangen habe. Und zwar war das ein Sachverhalt, mit dem viele Beschäftigte sehr unzufrieden waren, beziehungsweise die dachten, das ist unzufriedenstellend gelöst. Und da hatte sich die Meinung schon ziemlich verfestigt. Das heißt, sobald es auf die Thematik zu sprechen kam, wurden doch sehr negative Emotionen ausgelöst, um das jetzt einmal so zu formulieren. Und was haben wir getan? Wir haben erstmal alle Beteiligten an den Tisch geholt, also alle Parteien, damit keine Dreieckskommunikation entsteht. Ja, der eine regt sich über den anderen auf, spricht es gegenüber dem anderen auch nicht so gerne an. Und wir haben erstmal auch da wieder den Rahmen geschaffen und geschaut, dass wir offen, aber sachlich und lösungsorientiert in die Kommunikation kommen. Also weg von der Problembeschreibung und dem Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil alles ist ganz schlecht, hin zu was braucht es denn, dass es funktioniert. Ja, und wir haben einfach die Richtung geändert, damit wir zielgerichtet und lösungsorientiert an den Tisch kommen und haben uns auch auf gewisse Gesprächsregeln im Vorfeld verständigt. Und am Ende waren die Probleme alle lösbar. Also wir haben diese einzelnen Punkte ganz klar herausgearbeitet. Und nach jedem Punkt, für den wir dann eine Lösung gefunden haben, nochmal ein Commitment eingeholt von allen Beteiligten. Und zu fragen, ist das für euch so okay? Ist es das, was es braucht? Und dann haben wir uns Schritt für Schritt letztlich den Lösungen genähert und hatten am Ende eine, also, wie soll ich sagen, jetzt ist es kein Thema mehr. Also man hört nichts mehr von der Thematik. Es funktioniert.
Ja, spannend. Ich finde, in dem Beispiel wird so ein Stück weit auch sichtbar, was man häufig so in Veränderungsprozessen auch erlebt, so die, ja, so zwei unterschiedliche Pole, nämlich auf der einen Seite das ganze Thema Emotionalität, also sowohl mit Angst verknüpft als auch mit Euphorie, mit Verbesserung, aber auch, was du gerade sagtest, dieses rationale, sehr klare Strukturmoment. Also man findet dann Lösungen, man tauscht sich aus, man kann die unterschiedlichen Perspektiven sachlich vortragen und kriegt dann darüber dann eine gute Lösung gefunden. Wie würdest du das so sehen? Also wann ist Emotionalität wichtig und muss betrachtet werden? Wann ist aber auch so ein rationales, ja kühles, sachliches Moment wichtig in Veränderungsprozessen? Wie würdest du das für dich so sehen oder wie gelingt dir das oder wie machst du es im Alltag?
Ich glaube, dass es gut ist, dass wir beides haben. Das einmal allgemein zusammenfassend. Und wenn die Mitarbeiter hier emotional werden in den Themen, bedeutet das für mich, die haben eigentlich ein sehr großes Bonding. Also die stehen sehr hinter dem Standort. Ja, die bringen viel Leidenschaft mit. Und meine Rolle ist wiederum eine andere. Meine Rolle ist so, dass ich versuchen muss, das wieder einzufangen und nochmal nüchtern den Vorgang betrachte oder den Sachverhalt und Fragen stelle und dann nochmal gezielt reingehe, was ist es denn wirklich? Also was führt auch dazu, dass die Emotionen jedenfalls höher kochen, als es notwendig wäre?
Ja, also ich glaube auch, dass das, dass du dann sozusagen der Sachlichkeit verpflichtet bist. Oder? So habe ich das zumindest gerade für mich so gedeutet. Ich würde das nochmal erweitern, so das Thema Analytik, Sachlichkeit, Umgang mit unterschiedlichen Perspektiven und auch vielleicht so Umgang mit Komplexität. Du sagtest das ja auch, Krankenhausreform, sehr, sehr viele Vorschriften, sehr, sehr viele Dinge, die da von euch verlangt werden. Ich beschäftige mich ja auch sehr intensiv so mit dem Thema künstlicher Intelligenz. Wie würdest du das sehen, das Thema KI zur Lösungsfindung in Veränderungsprozessen? Ist das was vorstellbar ist oder findest du das irgendwie spannend oder wie ist so dein Verhältnis dazu? Genau, oder ist es doch dann zu viel Emotionalität und ist sozusagen dann gar nicht irgendwie möglich, das über ja neue Technologien vielleicht auch zu unterstützen? Aber wie ist so dein Verhältnis dazu, Linda?
Also ich glaube, dass das Thema KI im Gesundheitswesen eins der spannenden Felder aktuell überhaupt ist. Und wir uns das Thema in vielerlei Hinsicht zunutze machen können. Wir erleben es ja auch in der Medizin, ist es gerade auf dem Vormarsch und bereitet gerade in einem Land wie Deutschland auch schon mal Sorgen in Bezug auf Datenschutz etc. Das heißt, da geht es ja darum, einen sehr sensiblen Umgang zu finden. Aber es hat so viele Möglichkeiten, es ist auch nicht mehr aufhaltbar. Ich denke, dass der Patient am Ende auch in wenigen Jahren maximal davon profitieren wird, weil wir einerseits ja auch das Thema Fachkräftemangel haben. Das heißt, wir werden gar nicht mehr genügend Ressourcen haben, um sicherzustellen, dass alles, was wir benötigen, in der Form so weiterläuft. Also die KI werden wir uns zunutze machen müssen, um bestimmte Prozesse dann aber zu entschlanken. Eben angesprochen war schon mal das Thema Bürokratie. Es ist verrückt, wie viel Bürokratie uns doch entgegenschlägt im Alltag. Ja. Wir sind sehr viel damit befasst und das macht für viele Mediziner auch den Beruf inzwischen fast unattraktiv. Also mehr damit befassen müssen, gerade auf den oberen Ebenen, als mit den Patienten befasst zu sein. Und das ist erschreckend.
Ja.
Wenn es uns gelingen sollte, dass wir uns gezielt die KI an solchen Stellen zunutze machen, dass wir in Bezug auf Präsentation, in Bezug auf Abrechnung und solche Prozesse eben eine Entschlankung herstellen können. Mhm. Aber auch für den Patienten in Bezug auf die Kliniksuche, in Bezug auf die Suche nach dem passenden Behandler beispielsweise. Mhm. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Mhm. Oder in den Notaufnahmen gibt es aktuell auch einige Projekte, wo sich KI zunutze gemacht wird in Bezug auf die Triage, die Ersteinschätzung des Patienten. Mhm. Im Bereich Labor, die Parameter auslesen und analysieren. Da ist die KI teilweise besser als wir, weil sie natürlich auf einen ganz anderen Erfahrungsschatz zurückgreift, beziehungsweise auf Daten. Und das kann man sehr gut miteinander kombinieren.
Ja, und bei den Themen, also ich kann mir auch gut vorstellen, so das Thema gute Prioritätensetzung oder auch das Thema aus vielen unterschiedlichen Möglichkeiten eine gute oder die Entscheidung zu finden mit der höchsten, die beste Wahrscheinlichkeit hat und auch das Thema Arbeitsprozesse zu vereinfachen, kann künstliche Intelligenz total unterstützen. Wie würdest du das sehen in dem Bereich, Umgang mit Veränderung? Also was wäre so deine Einschätzung, Linda? Auch da nochmal das Thema, kann künstliche Intelligenz vielleicht dann auch in so komplexen Situationen, also wenn du viele Veränderungen initiierst, Veränderungsinitiativen implementierst bei dir, eine Unterstützung sein, indem man beispielsweise die richtigen Prioritäten findet oder auch die richtigen Lösungen in dem Veränderungsweg einschlagen kann darüber? Wie wäre so deine Einschätzung oder deine Sicht auf diese Dinge?
Und letztlich ist ja unser Hauptgegner immer die Zeit, die zeitliche Ressource. Sehr, sehr knapp bemessen. Und wenn es gelingt, durch KI letztlich eine Entschlankung herzustellen oder eine Vereinfachung, auch für die Führungskräfte, glaube ich, dass wir einen ganz großartigen Ansatz haben, um unsere Zeit letztlich dann auch effizient nutzen zu können. Also ich bin sehr dankbar für solche Lösungen. Wenn die existieren und ich mir die zunutze machen kann, probiere ich das sehr, sehr gerne aus.
Ja, perfekt. Abschließend, Linda, habe ich noch die Frage, was würdest du dem Zuhörenden empfehlen, damit bezüglich Veränderungsmanagement. Also wann gelingt, also vielleicht auch bei dir persönlich, ne? Ich habe dich so kennengelernt, dass du sehr offen bist und sehr freudig in die Veränderung reingehst. Aber welche Voraussetzungen braucht man so ein Stück weit? Oder was würdest du empfehlen? Welche Art von Habitus, welche Art von Haltung oder welche Art des Vorgehens schlägst du da vor? Da hat sich bei dir im Leben bewährt, die du für uns sozusagen parat hast und dem Zuhörenden einfach schenken kannst.
Zuhören ist das richtige Stichwort. Ich glaube, damit fängt es an. Zuhören und verstehen, Verständnis aufbauen bei allen Beteiligten und lieber präventiv agieren. Das heißt, lieber mehr Energie in die Vorbereitung stecken, um Widerstände erst gar nicht auftreten zu lassen und dann mit Spaß und Freude an die Sache heranschreiten.
Okay, perfekt, Linda. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für deine Perspektiven, dass du die mit uns geteilt hast. Herzlichen Dank, Linda, für deine Zeit.
Ganz lieben Dank auch meinerseits, Christoph.
Perfekt, genau. Und genau, das war sozusagen heute der Abschluss der Miniserie, wo wir mit unterschiedlichen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Organisationen des Gesundheitswesens sprechen durften. An dieser Stelle sei erwähnt, wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, es lohnt sich auf jeden Fall. Und auch bei dieser Folge werde ich mir den nochmal in Ruhe ansehen und so meine zentralen Learnings mit euch teilen. Also habt viel Spaß dabei und bis bald. Ja, ich durfte mir jetzt den Podcast nochmal anhören, um für mich nochmal so die zentralen Punkte und Learnings abzuleiten. Und ich finde, es sind drei Punkte deutlich geworden in dem Gespräch mit Dr. Linda Rasche. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Einmal das Thema Bedeutung der Kommunikation und Integration der Mitarbeitenden. Das wurde, finde ich, sehr klar deutlich, nämlich für ein erfolgreiches Veränderungsmanagement braucht es klare Kommunikation der Ziele. Was wird verlangt? Worauf soll sozusagen die Veränderung konkret einzahlen? Und warum ist die Zielsetzung auch notwendig und hilfreich in der aktuellen Situation? Also ist es eine Vorgabe? Ist es eine Verbesserung im Klinikalltag für den Patienten oder wie auch immer? Das fand ich irgendwie spannend und auch gleichzeitig nicht nur darüber zu sprechen und auch die unterschiedlichen Perspektiven einzuholen, auch Bedenken einzuholen und Rahmenschafferinnen zu sein, sondern auch zu gucken, dass wir ja einfach immer wieder nachfragen und immer wieder sozusagen schauen, wie und wo die einzelnen Bereiche, die einzelnen Teams, die einzelnen Unternehmensbereiche sozusagen liegen. Das fand ich total hilfreich in Veränderungsprozessen, gerade in so komplexen Systemen wie dem von Linda. Das Zweite, was ich spannend fand, war das Thema ja Anpassung an die spezifischen Herausforderungen. Ich glaube, das zeigt sich auch ganz klar in diesem Setting Insellage und Co., auch diese Dreierkonstellation, dass es wichtig ist, quasi immer wieder besondere Gegebenheiten der jeweiligen Unternehmung zu berücksichtigen. Also beispielsweise hier die Insellage, Transportwege, saisonale Schwankungen und Co., um auch da sehr flexibel das Veränderungsmanagement hingehend anzupassen, um einfach die lokalen Besonderheiten zu berücksichtigen und darüber dann sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass Veränderungsprozesse auch nachhaltig und eine positive Veränderung initiieren. Und der dritte Punkt, den ich auch ganz gut fand, der kommt auch so ein bisschen schon im ersten Punkt, wurde der deutlich, nämlich das Thema Fokus auf Sinnhaftigkeit. Also ne, Veränderungen sollten nicht nur als notwendiges Übel betrachtet werden, sondern ja, wo liegt die Chance oder wo ist die Verbesserung für jeden Einzelnen? Und wenn nicht für jeden Einzelnen, wer hat denn Vorteile? Und sehe ich den auch integral und ist der sozusagen Teil von mir als Gesamtorganisation, um darüber dann einfach auch die Akzeptanz und das auch Engagement der Mitarbeitenden, der Teams, der Führungskräfte zu steigern und auch Widerstände im Vorfeld und auch im Prozess abzumildern. Und ich finde, das waren wirklich sehr spannende drei Punkte, die wir auch bei dem einen oder anderen in dieser Miniserie ja schon gehört haben und sich darüber dann auch verfestigt und bestärkt, wenn es darum geht, Veränderung im Gesundheitswesen nachhaltig und ja zukunftsorientiert zu gestalten. Und ja, ich kann neben dem ja Gespräch jetzt von Dr. Linda Rasche auch natürlich die anderen Gespräche mit unterschiedlichen Playern aus dem Gesundheitswesen bestens empfehlen. Das waren spannende Einblicke in die unterschiedlichen ja Institutionen und auch aus der Wissenschaft heraus. Und ja, freut euch auf die nächste Miniserie, die ist nämlich schon geplant. Da geht es um das Thema Banken. Was ist sozusagen im Banking-Sektor besonders bei Veränderung und auf was muss man da achten? Und werden da auch mit ganz, ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten sprechen. Und ja, darauf freue ich mich jetzt schon und wünsche euch bis dahin eine rockige Zeit und bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change. Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.